Sie sind wahnsinnig. Ich rufe die Polizei. Ist sie wirklich so dämlich? Glaubt sie wirklich, dass ich ruhig zusehe, wie sie den Hörer abnimmt und die Nummer eintippt? Dass sie mich auf dem Bett zurücklehne und das Kreuzworträtsel in meiner Zeitung löse, bis sie komme, um mich festzunehmen? Ich fange an, den Kopf zu schütteln wie sie vorhin, nur dass meine Haare trocken sind. Sie könnten es versuchen, sage ich. Wenn der Hörer noch in der Halterung hinge. Was nicht der Fall ist. Ich habe ihn rausgenommen, während ich meine Pizza aß. Ihre Pizza. Sie dreht sich um und rennt Richtung Bad. Ich bewege mich auf sie zu. Sie ist schnell. Ich bin schnell. Ich werfe das Messer. Klinge über Griff, Griff über Klinge. Der ganze Trick beim Messerwerfen ist einzig und allein die Balance, wenn man ein Profi ist. Wenn nicht, läuft alles aufs pure Glück hinaus. Wir beide hoffen in diesem Moment auf Letzteres. Die Klinge streift seitlich ihren Arm, trifft die Wand und fällt klirrend zu Boden, während Angela hinter der Badezimmertür verschwindet. Sie knallt sie zu, verschließt sie, und ich krache mit voller Wucht seitwärts in die Tür. Sie rührt sich kaum in ihrem Rahmen. Ich trete ein paar Schritte zurück. Ich kann immer noch nach Hause gehen, mein Zeug zusammenpacken, den Aktenkoffer schließen, meine Latexhandschuhe ausziehen, verschwinden. Aber so einfach ist das nicht. Ich hänge an meinem Messer und an meiner Anonymität. Das bedeutet, ich muss bleiben. Sie ruft um Hilfe. Aber die Nachbarn werden sie nicht hören. Ich weiß das, denn ich habe meine Hausaufgaben gemacht, bevor ich hergekommen bin. Das Haus liegt weit zurückversetzt, dahinter beginnt eine Wiese. Wir befinden uns im obersten Stockwerk und keiner ihrer nächsten Nachbarn ist zu Hause. Die Hausaufgaben sind das Entscheidende. Wenn man mit irgendwas im Leben Erfolg haben will, muss man sie ordentlich erledigen. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Ich gehe durchs Schlafzimmer und wähle ein weiteres Messer aus. Es ist das Größte. Gerade will ich zum Bad zurückgehen, als eine Katze ins Zimmer kommt. Das verdammte Vieh ist auch noch freundlich. Ich beuge mich runter und tätschle es. Es schmiegt sich gegen meine Hand und fängt an zu schnurren. Ich hebe es hoch. Zurück an der Badezimmertür rufe ich laut: Kommen Sie raus, oder ich breche Ihrer Katze das Genick. Bitte, bitte, tun Sie ihr nicht weh. Das ist Ihre Entscheidung. Also warte ich. Wie alle Männer, wenn die Frauen im Bad sind. Wenigstens schreit sie nicht. Ich kraule Fluffy unter ihrem weichen Hals. Sie schnurrt nicht mehr. Bitte, was wollen Sie? Meine Mutter, Gott schenke ihrer Seele Frieden, hat mich immer ermahnt, ehrlich zu sein. Aber manchmal ist das einfach nicht der richtige Ansatz. Nur mit Ihnen reden, lüge ich. Werden Sie mich umbringen? Ich schüttle ungläubig den Kopf, typisch Frau. Nein. Das Schloss gibt ein deutliches Knacken von sich, als sich die Badezimmertür öffnet. Sie wird also eher ihr Glück mit mir versuchen, als zuzulassen, dass ihre Katze getötet wird. Vielleicht ist die Katze ja wertvoll. Langsam geht die Tür auf. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Ich bin viel zu erstaunt über ihre Dummheit, als dass ich mich bewegen würde. Als die Tür weit genug offen steht, lasse ich Fluffy fallen. Sie landet als wirrer Fellklumpen mit seitlich verdrehtem Kopf und in sämtliche Richtungen abstehenden Beinen, die auf denjenigen zu deuten scheinen, der dafür verantwortlich ist. Angela sieht die Katze fallen, hat aber keine Gelegenheit zu schreien. Ich drücke mit dem ganzen Körper gegen die Tür, und sie ist nicht stark genug, um mich draußen zu halten. Die Tür gibt nach, als Angela das Gleichgewicht verliert. Sie knallt gegen die Duschkabine, und das Handtuch rutscht ihr aus den Händen. Ich trete ins Badezimmer. Der Spiegel ist noch immer beschlagen, der Duschvorhang ist mit ein paar Dutzend Gummienten verziert, die mich allesamt anlächeln. Sie sind alle genau gleich ausgerichtet und sehen aus, als zögen sie übers Meer in einen Krieg. Angela fängt wieder mit dem üblichen Gekreische an, das ihr bisher überhaupt nichts gebracht hat und ihr auch jetzt nichts bringen wird. Ich schleife sie zurück ins Schlafzimmer, wobei ich ihr ein paar verpassen muss, um sie zum Mitspielen zu überreden. Sie versucht mich abzuwehren, aber ich habe mehr Erfahrung damit, Frauen gefügig zu machen, als sie, sich selbst zu verteidigen. Sie verdreht die Augen und besitzt die Frechheit, in meiner Gegenwart ohnmächtig zu werden. Die Stereoanlage läuft noch immer. Vielleicht würde ich sie mitnehmen, wenn das hier vorbei ist. Ich ziehe Angela hoch, werfe sie aufs Bett und rolle sie auf den Rücken. Dann gehe ich durchs Schlafzimmer, nehme die Fotos ihrer Familie von den Wänden und klappe diejenigen um, die noch auf den Regalen und der Fensterbank stehen. Das letzte Bild, auf das ich einen Blick werfe, zeigt ihren Mann und zwei Kinder. Ich vermute mal, dass er problemlos das Sorgerecht erhalten wird. Der nächste Schritt unserer Romanze besteht darin, dass ich meine Glock 9mm Automatik auf den Nachttisch lege, wo ich sie leicht erreichen kann. Ein hübsches Exemplar. Ich habe sie vor 4 Jahren gekauft, als ich mit der Arbeit anfing. Hat mich $3,000 gekostet. Waffen auf dem Schwarzmarkt sind immer teurer, aber dafür anonym. Ich habe das Geld von meiner Mutter gestohlen, die den Nachbarskindern die Schuld gab. Sie ist eine dieser verrückten Frauen, die sich davor fürchten, auf die Bank zu gehen, weil sie den Angestellten dort misstrauen. Die Waffe habe ich für den Fall, dass der Ehemann früher nach Hause kommt. Oder wenn ein Nachbar vorbeischaut. Vielleicht hat Angela ja auch eine Affäre. Vielleicht fährt ihr Liebhaber gerade in diesem Augenblick vor dem Haus vor. Meine Glock ist wie ein Wundermittel. Sie kuriert alle Eventualitäten. Ich ziehe das Telefon aus der Wand, reiße das Kabel an einem Ende ab und benutze es, um ihre Hände zu umwickeln. Ich will nicht, dass sie sich zu sehr hin und her windet. Also binde ich ihre Handgelenke ans obere Ende des Bettes. Ich bin gerade damit fertig, ihre Füße mit ihrer Unterwäsche zu fesseln, als sie aufwacht. Sie bemerkt drei Dinge gleichzeitig. Erstens, dass ich immer noch hier bin und dass das kein Traum ist. Zweitens, dass sie nackt ist. Drittens, dass sie mit gespreizten Armen und Beinen ans Bett gefesselt ist. Ich kann sehen, wie sie diese Dinge auf einer mentalen Liste abhakt. 1, 2, 3. Und dann wird ihr bewusst, welche Dinge bis jetzt noch nicht geschehen sind. 4, 5 und 6. Ich verfolge, wie ihre Fantasie verrückt spielt. Sämtliche Muskeln in ihrem Gesicht spannen sich, während sie über eine Frage nachdenkt, die sie mir stellen könnte. Ihr Blick springt unruhig hin und her, als sie herauszufinden versucht, auf welchen Teil von mir sie sich konzentrieren soll. Schweiß glänzt auf ihrer Stirn. Ich kann sehen, wie sie im Kopf nach verschiedenen Hebeln greift, auf der Suche nach dem einen, der ihr helfen wird, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Doch die Hebel gleiten ihr allesamt aus den Händen. Ich zeige ihr noch einmal mein Messer. Ihr Blick bleibt schließlich an der Klinge hängen. Sehen Sie das? Sie nickt. Ja, sie sieht es. Und sie fängt an zu weinen. Ich führe die Spitze der Klinge an ihre Wange und bitte sie, den Mund zu öffnen. Sie ist voller Eifer bereit, meiner Bitte nachzukommen, als die Klinge ihre Haut ritzt. Dann greife ich in meinen Aktenkoffer, ziehe ein Ei heraus und schiebe es in ihren Mund. Die Zusammenarbeit klappt immer einwandfrei, wenn sie die Situation erstmal akzeptiert haben. An dem Ei ist absolut nichts Anormales. Es ist nichts weiter als ein rohes Ei. Das Großartige an Eiern ist, dass sie viel Eiweiß enthalten und dass sie sich wunderbar als Knebel eignen. Falls Sie ein Problem damit haben, sage ich, dann geben Sie mir einfach Bescheid. Sie sagt nichts. Offensichtlich gibt es keine Probleme. Ich gehe ins Badezimmer, finde ihr Handtuch und bedecke ihr Gesicht damit. Ich ziehe meine Kleider aus und steige aufs Bett. Sie bewegt sich kaum, beklagt sich nicht, weint immer nur weiter, bis sie nicht mehr weinen kann. Als wir fertig sind und ich wieder runtersteige, bemerke ich, dass das Ei irgendwann in ihrem Mund nach hinten geglitten sein muss und ihr immer weniger Luft zum Atmen ließ. Schließlich gar keine mehr. Das erklärt das Würgen, das ich gehört und zunächst für was anderes gehalten hatte. Hoppla. Ich dusche, ziehe mich an, packe meine Sachen zusammen. Die Gesichter auf den Fotos im Treppenaufgang beobachten mich, als ich runtergehe. Ich erwarte die ganze Zeit, dass sie irgendwas zu mir sagen oder sich wenigstens darüber beschweren, was ich hier getan habe. Als ich nach draußen komme und sie zurücklasse, geht eine warme Woge der Erleichterung auf mich nieder. Die Erleichterung hält nicht lange an. Und schon ein paar Sekunden später fühle ich mich mies. Ich senke den Blick und betrachte beim Gehen meine Füße. Yep, ich fühle mich schlecht, bin deprimiert. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Und das alles hat dazu geführt, dass ich schließlich jemandem das Leben genommen habe. Ich bleibe im Garten stehen und pflücke eine Blume von einem Rosenstrauch. Ich halte sie mir unter die Nase und rieche an den Blütenblättern. Doch sie kann mir kein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Ein Daumen sticht mir in den Finger. Und ich stecke ihn mir in den Mund. Das Blut verdrängt nach und nach Angelas Geschmack. Ich stecke die Blume in die Tasche und trete zu ihrem Auto. Die Sonne scheint noch, doch jetzt steht sie tiefer und blendet mich. Es ist kühler geworden, so dass die Hitze, die ich spüre, vielleicht doch nicht von der Sonne kommt, sondern aus mir selbst. Ich möchte lächeln. Ich möchte den zu Ende gehenden Tag genießen, doch ich kann nicht. Ich habe jemandem das Leben genommen. Die arme Fluffy. Das arme Kätzchen. Manchmal muss man Tiere als Werkzeuge benutzen. In diesem verrückten, chaotischen Universum steht es mir nicht zu, solche Dinge in Frage zu stellen. Und doch, ich kann nicht anders. Mir ist Elend zumute, weil ich dieser kleinen Katze das Genick gebrochen habe. Ich steige in Angelas Auto und muss über den Rasen vor dem Haus fahren, um dem gestohlenen Wagen auf dem Parkplatz auszuweichen. Das mustergültige Haus, das für ein mustergültiges Familienleben steht, wird im Rückspiegel immer kleiner. Der fein säuberlich gepflegte Garten, den ich von hier aus nicht mehr riechen kann, wirkt wie ein Minigolfplatz. Die Rose aus dem Garten fühlt sich warm an in meiner Tasche. Ich fahre an 3 oder 4 parkenden Autos vorbei. Leute gehen die Auffahrt rauf oder betreten ihr Zuhause. Über einen niedrigen Zaun hinweg unterhalten sich 2 alte Frauen. Über was auch immer alte Frauen ebenso reden. Eine andere Frau bemalt auf Knien ihren Briefkasten. Ein Junge liefert die Zeitung aus. Die Leute sind hier zu Hause und sie leben in Frieden. Sie kennen mich nicht, achten nicht auf mich, als ich an ihren Fenstern vorbeiziehe und aus ihrem Leben verschwinde. Langsam weicht die Januarhitze einer milden Brise. Blätter rascheln an den Birken, die zu beiden Seiten der Straße stehen und die hoch über mir, wo ihre fingerartigen Zweige einander durchdringen, eine grüne Kuppel bilden. Vögel spielen da droben. In der Ferne kann ich Rasenmäher hören, die den Nachmittag beenden und den Abend einläuten. Es wird eine schöne Nacht werden. Es wird eine dieser Nächte werden, in denen ich froh bin, am Leben zu sein. Eine dieser Nächte, für die das sommerliche Neuseeland berühmt ist. Schließlich fange ich an, mich zu entspannen. Ich schalte die Stereoanlage ein und höre dasselbe Lied, das in Angelas Haus lief. Ach, so ein Zufall. Ich summe mit, fahre singend in den Abend. Meine Gedanken wenden sich von Fluffy ab, richten sich auf Angela, und dann kehrt endlich das Lächeln in mein Gesicht zurück.